Seien Sie herzlich gegrüßt zur neuen Sendung des Rechtsstaats im Kontrafunk. Mein Name ist Tobias Gall, ich bin Rechtsanwalt in Berlin und möchte heute über spezielle, wiederkäuende, horntragende, ziegenartige Paarhufe mit Ihnen sprechen, nämlich schwarze Schafe im Rechtsstaat. Das sprachliche Bild vom schwarzen Schaf ist natürlich zunächst einmal eine nachgerade unerträgliche Diskriminierung von ohnehin unterdrückten phänotypischen Minderheiten der Schafpopulationen, bei denen ich mich zugleich in aller Form und vorbehaltlos entschuldigen möchte, obwohl ich ganz dringliche Zweifel habe, ob überhaupt auch nur ein einziges Schaf zu den Hörern des Kontrafunks gezählt werden kann. Andererseits handelt es sich aber vielleicht eher um eine sogar zurückhaltende Herangehensweise an die Ursachen des Phänomens eines ins Straucheln geratenen Rechtsstaats, der natürlich Ausgangspunkt auch dieser Sendereihe des Rechtsstaats im Kontrafunk ist. Vielleicht liegt das systematische Problem ja vor allem darin, dass die schwarzen Schafe im rechtsstaatlichen Gesamtgefüge mehr werden oder ihr Blöken in der Öffentlichkeit lauter zu vernehmen und damit prägender wird. Vielleicht ist es also gar kein Systemversagen der ganzen Herde. Bevor wir uns dem Wandel des Herdenjuristen im Staatsdienst zuwenden, drängt sich ein nach meiner Meinung ziemlich großes schwarzes Schaf unter der Gattung Bundespräsidenten ins Bild. Im Schloss Bellevue durften ausgewählte Gäste nämlich am vergangenen Sonntag unserem amtierenden Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier lauschen, wie er sich den Umgang mit der nach Umfragen aktuell größten politischen Partei vorstellt. Mit den üblichen Gepflogenheiten von Mäßigung und integrativem Wirken eines Bundespräsidenten hatte das jedenfalls nichts zu tun. Ob er das ähnlich sieht, frage ich gleich Professor Rupert Scholz. Mit meinem Kollegen Ulrich Fischer wende ich mich dann dem eigentlichen Thema zu. Was muss man oft von schwarzen Schafen hören oder lesen in der Justiz, im Rechtsstaat? Sind da immer noch die furchtbaren Juristen Ingo Müllers am Werk, die, wenn es ans rechtsstaatlich Eingemachte geht, immer nur die Politik exekutieren? Oder drängen einfach nur die weniger geeigneten Juristen ins staatliche Amt? Am 29. November 2025 findet das vierte Symposium des Netzwerks Kritische Richter und Staatsanwälte, CRISTA, in Halle statt. Warum Sie da alles andere als schwarze Schafe finden und was Sie da genau finden, bespreche ich mit dem vormaligen Staatsanwalt im Kanton Zürich, Jürg Vollenweider. Und zum Schluss erläutert uns Michael Moser einmal genauer, was das eine oder andere Gericht oder Staatsanwaltschaft sich in jüngster Zeit an Ausreißern geleistet hat, die doch immer wieder eher an ein systemisches Versagen der Institution der Justiz denken lassen. Zugegebenermaßen stehe ich mit meiner zarten Rechtsstaatsseele seit letztem Sonntag, dem 9. November 2025, etwas unter Schock. Ich habe mir nicht vorstellen können, dass eine Rede eines Bundespräsidenten zum Gedenktag des 9. November ausgerechnet so entgleisen könnte, dass man sie nach meinem Geschmack auch als übermäßig kämpferische Parteitagsrede, vielleicht sogar im Sportpalast, unangemessen finden könnte. Dankenswerterweise ist es mir als Moderator des Rechtsstaats im Kontrafunk möglich, diesen Schockzustand mit einem verfassungsrechtlichen Seelsorger zu besprechen, der wie kein anderer durchaus als verfassungsrechtliche Autorität bezeichnet werden kann. Ich begrüße Professor Rupert Scholz.
Schönen guten Tag.
Es liegt mir wirklich auf der Seele, mit Ihnen nicht nur über die verfassungsrechtliche Stellung des Bundespräsidenten und das Amtsverständnis des aktuellen Amtsinhabers zu sprechen, sondern auch den Impeachment-Artikel 61 des Grundgesetzes mal anzusprechen und auch strafrechtliche Fragen von Verleumdung und Volksverhetzung und den Unterschied von Immunität und Indemnität zu erörtern. Was irritiert Sie mehr? Dieser Themenaufriss oder vielleicht doch die Rede von Frank-Walter Steinmeier?
Ich denke, die Rede ist zunächst einmal der aktuelle Anlass, denn diese Rede ist in der Tat hochproblematisch und das sollte man auch sehr deutlich zum Ausdruck bringen.
Ausdrücklich ist die Stellung des Bundespräsidenten bzw. der Amtspflichten im Grundgesetz ja nicht geregelt. Aus dem Umstand, dass er ohne Aussprache gewählt wird, ergibt sich aber wohl zunächst einmal seine Überparteilichkeit. Die weiteren Stichworte sind Neutralität oder Mäßigung und für mich zentral Integrationspflicht. Wie können wir uns das genau vorstellen und was sind die Grenzen dieser Pflichtenstellung?
Das Entscheidende ist in der Tat, der Bundespräsident ist der oberste Repräsentant unseres Staates. Er ist der oberste Repräsentant für Staat und Gesellschaft. Er ist ein politisches Organ, Verfassungsorgan, aber dieses Verfassungsorgan Bundespräsident hat vor allem eines zu sein, übrigens um Integration und Homogenität und Rechtsfrieden zu gewährleisten. Er hat sich parteipolitisch neutral zu verhalten. Er kann in den aktuellen oder weniger aktuellen politischen Meinungsstreit, der eigentlich für eine Demokratie ja mehr oder weniger selbstverständlich ist, in dem darf er nicht eingreifen zugunsten der einen oder anderen Seite. Er kann zum Beispiel, und jetzt kommen wir schon auf die Rede, nicht plötzlich zumindest indirekt eine Partei wegen Extremismus auf die quasi Anklagebank setzen. Er hat die AfD offenkundig gemeint. Hier gilt, wenn die AfD eine verfassungswidrige Partei wäre, wäre nur ein Parteienverbot nach Artikel 21 Grundgesetz möglich. Ein Antrag auf ein solches Verbot können aber nur Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung stellen, nicht der Bundespräsident. Und der Bundespräsident kann auch nicht die Parteien auffordern, eine andere Partei gegebenenfalls mit einem Verbotsverfahren zu überziehen. Das wäre eine unzulässige, die politische Neutralitätspflicht verletzende Einmischung in den allgemeinen demokratisch-politischen Meinungsstreit. Das ist unstatthaft.
Der Bundespräsident wird ja von der Bundesversammlung mit absoluter Mehrheit, in einem dritten Wahlgang auch mit einfacher Mehrheit, gewählt und kann aus dem Amt theoretisch auch entfernt werden. Theoretisch ist das insofern, weil den Antrag ein Viertel des Bundestages oder Bundesrates stellen muss, aber zwei Drittel vom Bundestag oder Bundesrat die Anklageerhebung beschließen müssen. Also eine verfassungsändernde Mehrheit, um den Antrag zu stellen, gewissermaßen oder zu beschließen, obwohl dann noch das Bundesverfassungsgericht über eine vorsätzliche Grundgesetz- und Bundesrechtsverletzung urteilen muss. Oder Bundesrechtsverletzung. Warum sind da so hohe politische Hürden eingerichtet?
Das ist mit Sicherheit so berechtigt. Das ist der Artikel 61 Grundgesetz, den wir eben zitiert haben. Und da ist zunächst mal wichtig, dass der Bundespräsident nicht völlig immun ist gegenüber auch gegebenenfalls rechtswidrigen Verhaltensweisen. Er kann auch zur Rechenschaft gezogen werden, eben wenn er das Grundgesetz oder ein Gesetz des Bundes vorsätzlich verletzt. Aber eine solche Anklage sollte in der Tat dann schon von einer übergreifenden Mehrheit im Bundestag oder Bundesrat getroffen werden, deshalb die Zweidrittelmehrheit. Das ist ganz ähnlich auch beim Parteienverbot so. Auch ein Parteienverbotsantrag nach Artikel 21 muss von zwei Drittel des Bundestages oder Bundesrates gestellt werden. Das sind sozusagen korrigierende Regelungen, die eben wirklich auch fordern, wenn man zu so drastischen Maßnahmen kommen will, muss das wirklich auch von einer repräsentativen Mehrheit getragen sein. Mit knappen Mehrheiten geht das nicht. Aber der Bundespräsident, wie gesagt, ist in dem Sinne nicht völlig frei. Er nimmt ja auch am politischen Geschehen eigentlich nur in einer Beziehung teil. Und das ist sein Prüfungsrecht gegenüber der Gesetzgebung. Er hat ein formelles und nach herrschender Meinung auch materielles Prüfungsrecht, Bundesgesetze auf ihre Verfassungsmäßigkeit zu überprüfen, weil er derjenige ist, der ein verabschiedetes Gesetz ausfertigt und damit zur Veröffentlichung freigibt. Da hat er ein Prüfungsrecht. Aber weitere politisch-operative Zuständigkeiten hat er nicht. Und deshalb nochmal zurück zur Ausgangsfrage. Er darf sich nicht in den politischen Meinungsstreit einmischen. Er darf nicht etwa ein Parteienverbot fordern oder anregen, wie das hier in dieser Röhre ganz offenkundig geschehen ist.
Was könnte dann eine vorsätzliche Verletzung des Grundgesetzes sein nach 61? Die Verletzung des Rechts der Chancengleichheit im Parteienwettbewerb entsprechend Artikel 21? Ist das schon ausreichend?
Das kommt darauf an, wie in welcher Weise das geschieht. Das ist denkbar. Wichtig ist nur, es muss vorsätzlich geschehen. Wie Artikel 61 Grundgesetz sagt, also wenn ihm was fahrlässig mal passiert, kann er gerügt werden in der Öffentlichkeit, aber dann ist noch keine Anklage möglich. Er muss schon wollen, dann muss er vorsätzlich handeln. Aber wenn er sich zum Beispiel vorsätzlich in die Politik einmischt und dabei eine grundgesetzliche Norm, etwa Artikel 21, oder auch eine andere Norm, etwa die politische Meinungsfreiheit, Artikel 5, da gibt es viele Möglichkeiten, verletzt, dann ist eine Anklage möglich.
Nach meinem Geschmack wäre mit dieser Rede, wo er ja von rechtsextremen Kräften spricht, die unsere Demokratie angreifen, wir müssen handeln, unsere Demokratie ist nicht dazu verurteilt, sich auszuliefern oder dass die Weimarer Demokratie von ihren inneren Feinden zerstört werde, das dürfe nicht noch einmal geschehen, wenn das kein vorsätzlicher Verstoß gegen, ich sag mal, das Parteienprivileg und die Chancengleichheit der politischen Parteien im Parteienwettbewerb darstellt, was denn dann?
Man muss hier insofern unterscheiden. Diese Äußerungen, die Sie eben zitiert haben, sind meines Erachtens mit der politischen Neutralitätspflicht des Bundespräsidenten nicht vereinbar. Er hatte auf das Parteienverbot hingewiesen, die Möglichkeit des Artikel 21 Grundgesetz. Er hatte aber keine Partei beim Namen genannt. Was er gemeint hat, da wird mit Recht drüber spekuliert, aber die meisten Spekulationen gehen dahin, dass er ganz offenkundig die AfD gemeint hat. Und wenn er jetzt zum Beispiel in seiner Rede gefordert hätte, ein Parteienverbotsverfahren gegen die AfD ausdrücklich, wäre das in der Tat ein Fall gewesen, der auch zu einem Verfahren nach Artikel 61 zur Anklage wegen vorsätzlicher Verletzung des Artikel 21 hätte führen können.
Vorsätzliche Verletzung von anderen Bundesrechtsgesetzen ist ja auch so ein Fall. Wir wollen jetzt nicht die Voraussetzungen eines Parteienverbotsverfahrens im Einzelnen erörtern, aber auf der Website des Bundesministeriums des Innern habe ich eine Formulierung gefunden, die klar herausstellt, welche Schwelle da überschritten sein muss. Die Partei muss vielmehr planvoll das Funktionieren der freiheitlich-demokratischen Grundordnung beseitigen wollen. Nach meiner Überzeugung ist diese Tatsache nicht gegeben bei der AfD. Bin ich es nur, der das Reden von Verfassungsfeinden, Antidemokraten, rechtsextremen Kräften, die unsere Demokratie angreifen, für das Behaupten unwahrer Tatsachen gegen AfD-Mitglieder, Funktionäre und vielleicht auch Wähler hält, um diese in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen? Das wäre dann eine Verleumdung. Oder ist es völlig abwegig zu sagen, dass das ein Angriff auf die Menschenwürde von Bevölkerungsgruppen ist?
Ja, so weit würde ich nicht gehen, die Menschenwürde hier zu zitieren. Aber wohlgemerkt, ich verweise nochmal darauf, auf die politische Neutralitätspflicht, die Pflicht auch zur politischen Zurückhaltung des Bundespräsidenten und seiner Behörde. Da gibt es eben die entsprechenden Grenzen. Und das Parteienverbotsverfahren ist ein ganz anderes Verfahren. Ein Verfahren, von dem ich, wie ich darauf hingewiesen habe, Bundestag, Bundesrat, Bundesregierung Gebrauch machen können. Der Bundespräsident hat damit nichts zu tun. Er hat keine Zuständigkeit in diesem Bereich und das wohlgemerkt aus sehr guten Gründen. Denn sonst ist er entgegen seiner eigentlichen amtlichen Neutralitätspflicht im politischen Meinungsprozess und im Meinungsstreit voll befangen. Und da muss er aufpassen, dass er da nicht hineingerät. Und das, was Sie jetzt zitiert haben, ist im Grunde schon, ich möchte mal sagen, gefährlich nah an einer solchen Rechtsverletzung.
Am 18. März 2027 endet die zweite Amtszeit des Bundespräsidenten Steinmeier. Sollte die Berliner Staatsanwaltschaft nicht doch mal eine Frist auf diesen Tag notieren, um dann zu prüfen, ob das Straftatbestände erfüllt, sich so zu äußern? Der Bundespräsident hat ja Immunität während seiner Amtszeit, aber eben keine Indemnität, richtig?
Ja, ich glaube, dass das eine allzu theoretische Frage ist. Er hat eben das Verfahren des Artikel 61, das nur in Urrichtung gegen ihn rechtlich vorgegangen werden kann. Und dabei sollte es auch bleiben. Man kann nur appellieren, dass der Bundespräsident künftig etwas vorsichtiger und sorgfältiger mit seiner Grundpflicht zur politischen Neutralität umgeht. Denn Anlässe wie zum Beispiel der schreckliche 9. November, Eiskristallnacht, dass ein solchen Gedenktag, zu dem eine Rede des Bundespräsidenten absolut richtig und angemessen ist, zu nutzen, um ganz dicht sozusagen an der auch Verletzung der Neutralitätspflicht im heutigen demokratischen Prozess vorbeizurutschen, um es einmal so zu formulieren, das sollte sich wahrhaftig nicht wiederholen.
Nachdem Bundespräsident Köhler für das Erwähnen von deutschen Interessen bis zum Rücktritt gescholten wurde öffentlich, warum regt sich im medialen Mainstream keine zumindest Irritation über die staatliche und politische Kampfansage gegenüber der vielleicht größten politischen Partei ausgerechnet durch die Integrationsfigur eines Bundespräsidenten?
Tja, das kann ich auch schwer beurteilen. Nur wenn man einmal zurückblickt auf das, was im Falle Köhler damals geschah, das war völlig unberechtigt. Herr Köhler hat damals nur darauf hingewiesen, dass gerade eine Nation wie Deutschland, die sehr stark auf den internationalen Handel und die auch damit die Sicherheit der internationalen Seewege, Transportwege angewiesen ist, auch die eigenen Interessen schützen muss. Das war eine völlig richtige Aussage, im Grunde eine Selbstverständlichkeit. Und wenn man daraus damals angefangen hat, Herrn Köhler angeblich etwas vorzuwerfen, was ihm nicht zustand, war das völlig unsinnig, unberechtigt und unsinnig. Anders kann man es gar nicht sagen. Das ist ein Fall, der meines Erachtens nicht mit dem heutigen Problem Steinmeier zu vergleichen ist.
Herr Professor, ich danke Ihnen für Ihr seelsorgerisches Bemühen. Ich muss noch darüber nachdenken, ob ich befriedet bin, gewissermaßen in diesem Sinne. Aber es war wieder ein sehr erhellendes Gespräch mit Ihnen. Danke sehr. Ich begrüße ein Urgestein des Rechtsstaats, der immer für einen sehr weiten und systematischen Blick geeignet ist. Ich freue mich, das folgende Thema mit Rechtsanwalt Ulrich Fischer besprechen zu können. Guten Tag, Herr Fischer.
Hallo, ich grüße Sie.
Wir befassen uns auch hier im Rechtsstaat in der letzten Zeit immer wieder mit Ausreißern, nenne ich es jetzt mal, der Rechtsprechung, die man auch als schwarze Schafe unter den verantwortlichen Richtern oder Staatsanwälten ansprechen kann. Zuletzt insbesondere die letztlich als Strafe gedachte, durchgewunkene Durchsuchung der Wohnräume des Professors Norbert Bolz, die strafprozessual sicher völlig daneben war. Das Funktionieren des Rechtsstaats wird durch diese schwarzen Schafe überproportional in Frage gestellt. Warum treten so viele Juristen zunehmend in so problematischer Weise in Erscheinung?
Schwarze Schafe gibt es in jeder größeren Gemeinschaft und Gruppe. Und da die Justiz glücklicherweise nicht aus Automaten besteht, sondern aus Menschen, ist es einfach unausweichlich, dass es auch schwarze Schafe gibt. Und entscheidend kommt es darauf an, ob die Struktur der Justiz so gebaut ist, dass sie die notwendig auftretenden schwarzen Schafe verkraften kann. Sei es dadurch, dass sie entsprechend in höheren Instanzen wieder zu weißen Schafen urteilsmäßig gemacht werden oder dass sie nachsitzen müssen, nachgeschult werden oder in andere ihnen besser stehende Fachbereiche hineinversetzt werden. Aber der Eindruck, den ich auch habe, ist, dass in den letzten Jahren die negativen Ausreißer, die Urteile, Beschlüsse und Verfügungen, bei denen der kundige Jurist die Hände über den Kopf zusammenschlägt, deutlich größer geworden ist. Ich könnte ein Argument darin sehen, dass mehr Urteile als früher veröffentlicht werden, sodass dann natürlich auch mehr Fehl- oder Falsch- oder Ausreißerurteile veröffentlicht werden. Aber das, glaube ich, ist nicht die ganze Wahrheit. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass durch eine hypertrophe Justiz und eine auch hypertrophe Erwartungshaltung an die Justiz es dazu kommt, dass immer mehr Richter dazu neigen, ihre eigenen moralischen Maßstäbe, politischen Überzeugungen und momentanen zeitgeistlichen Befindlichkeiten versuchen, durch Urteile so zu effektivieren, dass sie auch politisch wirksam werden können.
Es gibt ja das legendäre Buch von Ingo Müller, Furchtbare Juristen, was schon im Jahr 1987, als ich begann, Jura zu studieren, mit Blick auf das vollkommene Versagen der Justiz im Dritten Reich unter anderem die These vertrat, dass die deutschen Juristen stets ein Rechtsverständnis vertraten, wonach Recht eine Technik zur Durchsetzung staatlicher Entscheidungen sei und weniger ein normatives Korrektiv gegenüber der Politik. Erscheint einem das nicht immer noch seltsam und vertraut, beziehungsweise wieder vertraut und aktuell?
Ja, man kann es so sagen. Aber grundsätzlich meine ich schon, dass der Herr Müller mit seiner Analyse nicht nur Recht hatte, denn ein Großteil der Furchtbarkeit der Juristen, und er spielt ja vor allem auf die Zeit der ausgehenden Weimarer Republik und der Nazizeit an, ein Großteil dieser Juristen hat sich gerade dadurch in diese Ecke begeben, dass sie die bestehenden Gesetze nicht so angewandt hat, wie sie im Gesetzbuch standen, sondern schon damals nach dem Zeitgeist geifernd geradezu, teilweise auch als Avantgarde, versucht haben, politisch, damals vor allen Dingen politisch rechte Positionen durchzusetzen. Von daher ist es auch von der deutschen Geschichte her, der Entwicklung des deutschen Rechtsstaates her, meine ich, nicht verwunderlich, dass der deutsche Richter immer eher staatstragend war und weniger seine Rolle als staatsbegrenzend im Sinne einer Gewaltenteilung der dritten Gewalt gesehen hat. Das hat viele Gründe, historische Gründe, auch die Frage, wie werden Richter ernannt, werden sie gewählt oder werden sie vom Staat eingestellt und befördert und so weiter. Aber generell kann man sagen, im Vergleich zu den USA und zu England, auch zu Frankreich, ist die Staatsnähe der Justiz immer sehr groß gewesen.
Sie haben es ja schon gesagt, man stellt fest, dass die Hemmungen bei den genannten schwarzen Schafen irgendwie fallen, eigene politische Präferenz zu verfolgen oder eben auch politische Erwartungen innerhalb ihrer jeweiligen Behörde oder im Staatsapparat generell zu erfüllen. Wieso sind da Hemmungen Stück für Stück weggefallen?
Ja, die Analyse ist sicherlich nicht so ganz einfach, dass wir sie abschließen können, aber ich glaube, ein wesentlicher Punkt, an dem man es exemplarisch und symptomatisch festmachen kann, ist der Verfall des Bundesverfassungsgerichts. Man sagt ja so oft, der Fisch stinkt vom Kopf her. Und ich meine, da ist im Thema, das wir besprechen, sehr viel dran in diesem Fall. Und der Kopf ist nun einmal das Bundesverfassungsgericht. Und ich habe 20 Jahre vor Ihnen angefangen zu studieren und kann deshalb sagen, dass ich damals nicht nur den Eindruck hatte, sondern es auch Fakt war, dass das Bundesverfassungsgericht den staatlichen Exekutiv- und Legislativorganen deutlich mehr auf die Füße getreten ist, als das in den letzten, sagen wir mal, 8 Jahren der Fall war. Das heißt, ein Bundesverfassungsgericht, das zum Beispiel im Klimaurteil die Exekutive zu noch schärferen Grundrechtseinschränkungen auffordert, obwohl die Einschränkungen, die sie vorsieht, schon genug sein müssten. Also ein Gericht, das diese Exekutive noch mehr anfeuert, Grundrechte einschränken zu können, wird sich darüber freuen, dass in den unteren Instanzen die Richter in ähnlicher Art und Weise agieren. Also mit überschießender, moralisch-politischer, gesinnungsethischer Attitüde an die Problemlösung herangehen. Das ist ein Punkt, den ich sehe. Hinzu kommen natürlich auch Zeitgeistelemente. Ich nehme mal das Beispiel Gendern und solche Sachen. Das sind Phänomene, die früher an der Justiz relativ deutlich abgeprallt wären, mittlerweile aber, insbesondere auch durch das mediale Dauerfeuer und das gesamte Drumherum um die Justiz, Juristen wollen sich auch wichtig machen und so weiter, dass dadurch eben diese Abwehrkräfte gegen zeitgeistige Strömungen doch deutlich abgenommen haben.
Das klingt mir vielleicht auch nach einem gewissen Defizit an rechtsstaatstheoretischer Bildung. Also mir ist es tatsächlich schon passiert, dass ich auf eine strafprozessuale Grundrechtsschrankenargumentation, da hatte ich mir durchaus was zurechtgelegt, von einem Staatsanwalt ausdrücklich wörtlich der Schwurbelei bezichtigt wurde.
Ja, Staatsanwälte sind natürlich eine besondere Thematik, weil, wie wir wissen, diese ja nun nicht unabhängig sind, wie die Richter jetzt an sich sein könnten und müssten und oft ja auch sind. Aber genau das, was Sie sagen, ist auch mein Eindruck. Ich habe das Gefühl, dass das, was Ingo Müller damals vor vielen Jahrzehnten den Juristen vorhielt, sie seien zu handwerklich technisch, dass diese Kritik jetzt sozusagen ins Gegenteil umschlägt und die Juristen meinen, sie brauchen überhaupt kein juristisches Handwerkszeug mehr. Sie brauchen keinerlei dogmatische Grundfesten, von denen aus sie argumentieren können, sondern eher nach dem Motto, ich überlege mir mal, was ich dazu meine und das wird dann ausreichen. Das ist ein ganz gefährlicher Trend. Wir hatten es neulich in dieser Sendereihe, dass Professor Böhme-Nessler über die Infantilisierung der Justiz sprach. Und das ist ein Teil dieses Phänomens. Ein ganz bedenklicher Vorgang, der nicht dazu führen wird, die Juristerei aus ihrer Systemkrise herauszuholen.
Was halten Sie denn von dem gerne, also gerade von diesen Juristen, genutzten Argument, die rechtsstaatliche Qualität oder Minderqualität habe auch mit der Überlastung, insbesondere natürlich der Richter, zu tun?
Ja, mit diesem Argument kann ich gar nichts anfangen, muss ich ehrlich sagen. Deutschland hat die Richterdichte, die normalerweise dazu geeignet sein müsste, alle Verfahren in zügiger Zeit zu erledigen. In Deutschland gibt es mittlerweile über 22.000 Richter, das heißt nicht Personen. Personen sind es vielleicht 30.000, weil mit diesen 22.000 Richterstellen ist gemeint Vollzeitstellen. Und wir haben bekanntlich, insbesondere natürlich durch den Einfluss von vielen Frauen in die Justiz, eine ganz hohe Teilzeitquote mittlerweile, was nicht unbedingt die Kontinuität und die Qualität der Rechtsprechung steigert. Also 22.000 Richter bei 82 Millionen Einwohnern circa. USA, viermal so viele Einwohner, 24.000 Richter. Wenn man sich das vorstellt und sich dann fragt, ist die Justiz in den USA viermal so schlecht wie bei uns, dann habe ich Zweifel. In Frankreich gibt es ungefähr 7.000 Richter, in England und Wales ungefähr 6.000. 6.000 ist, glaube ich, relativ wenig und deswegen ist auch die englische Justiz in der Krise. Aber mit 22.000 Richtern müsste eine Bevölkerung wie die der Bundesrepublik Deutschland so aufgestellt sein, dass alle auftretenden Rechtsfragen in zügiger Zeit erledigt werden können. Dass das nicht passiert, liegt unter anderem daran, dass natürlich jeder Lebensbereich mittlerweile so durchrechtlich ist, dass Streitigkeiten an die Gerichte kommen, bei denen man früher gesagt hätte, das ist doch für die Justiz nichts, sondern das macht man untereinander aus. Das will ich nur ganz kurz anreißen, dass das ein Riesenproblem ist. Aber selbst wenn man den Normenbestand, wie wir ihn jetzt haben, nicht mit 22.000 Richtern vernünftig handeln kann, dann muss man, glaube ich, den Normenbestand abbauen. Anders geht es nicht. Denn mehr Richter einzustellen, hinterher haben wir 30.000 Richter, damit ist auch die Zahl der schwarzen Schafe logischerweise gaußsche Normalverteilung wieder höher. Also Quantität wird das Qualitätsproblem nicht lösen.
Darf ich Ihnen zum Abschluss dennoch einen Vorschlag zumuten, wie wir die Herde schwarzer Schafe, wie man so schön sagt, strukturell reduzieren können? Wie muss der ideale Volljurist aussehen, der in den klassischen juristischen Berufen des Staatsdienstes, also Richter und Staatsanwalt, tätig wird?
Na, es müsste vor allen Dingen eine Personalpolitik in diesen Bereichen getrieben werden, die darauf achtet, dass Richterpersönlichkeiten und nicht Rechtskenntnisinhaber in die Ämter berufen werden. Rechtskenntnis ist das eine, aber Persönlichkeit ist das andere. Man kann nur die Aufgabe der Unabhängigkeit der Gerichte und der Richter dann erfüllen, wenn man auch persönlich in der Lage ist, diese Unabhängigkeit gegenüber seinem Brotherrn auch in Krisensituationen zu verteidigen. Also die Personalpolitik ist der Schlüssel und hier liegt einiges im Argen.
Die innere Unabhängigkeit ist gewissermaßen das maßgebliche Persönlichkeitsmerkmal, was wir beim Richter zumindest sehen wollen. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Gern geschehen.
Um schwarze Schafe des Rechtsstaats handelt es sich bei den Mitgliedern des Vereins Christa, Netzwerk kritische Richter und Staatsanwälte, ganz sicher nicht, sondern eher um ausgesprochene Lichtgestalten des freiheitlichen Rechtsstaats. Jedenfalls unter den kritischen Juristen der Corona-Zeit erscheint Christa inzwischen als eine der zentralen Institutionen, die sich mit den Herausforderungen an Demokratie und Rechtsstaatlichkeit dieser Zeit auf hohem Niveau befassen. Höhepunkte dieser Arbeit sind dieses Jahr schon zum vierten Mal stattfindende Symposium im Volkspark in Halle an der Saale. Wenn Sie einmal einen ganzen Tag auf höchstmöglichem Niveau über den Wandel des Freiheitsstaates hin zu einem Überwachungsstaat nachdenken wollen, kann ich Ihnen nur dringlichst empfehlen, am 29. November 25 nach Halle zu reisen. Ich vermute fast, dass den Hörern des Kontrafunks und insbesondere des Rechtsstaats im Kontrafunk das Netzwerk Christa wohl bekannt ist. Dennoch möchte ich die Gelegenheit nutzen, im Rahmen dieses zugegebenermaßen Werbeblocks für das vierte Symposium von Christa einmal mit einem führenden Mitglied der Vereinigung etwas genauer zu sprechen. Ich begrüße den vormaligen Staatsanwalt im Kanton Zürich, Jürg Vollenweider.
Grüß Gott.
Was sind denn das für Richter und Staatsanwälte, die sich schon im Jahr 2020 zur Bildung eines kritischen Netzwerks veranlasst sahen? Was meinen die mit kritisch?
Nun, kritischen Richtern und Staatsanwälten meint ein kritisches Hinterfragen des Verhaltens, wie es Politik und insbesondere auch die Justiz, die Gesetzgebung gezeigt haben in der Corona-Zeit. Wir haben damals die Gründungsmitglieder, ich war damals persönlich noch nicht dabei, haben damals festgestellt, dass dieses Handeln von Exekutive wie auch von Judikative in weiten Teilen verfassungswidrig war nach der Einschätzung. Und das hat dann zur Gründung dieses Netzwerks in Form eines nicht eingetragenen Vereins im Anfang 2021 geführt. Und wir versuchen eben die Erscheinungen, die wir als problematisch erachten, zu beleuchten, zu hinterfragen mit Vorträgen, mit Diskussionen, mit Beiträgen, die regelmäßig erscheinen auf unserer Homepage. Die Homepage nennt sich netzwerkchrista.de, alles in einem Wort. Und dort findet man viele aufschlussreiche Beiträge, die von unseren Mitgliedern meist verfasst werden, teilweise auch von externen Autoren, die bei uns veröffentlichen. Und die solche Erscheinungen, Entwicklungen, die wir als problematisch erachten, eben beleuchten sollen. Und die Höhepunkte dieser Tätigkeit sind die jeweiligen Symposien. Wir veranstalten dieses Jahr zum vierten Mal ein solches Symposium. Und es sind immer sehr spannende und lehrreiche Veranstaltungen mit einem recht großen Publikumszulauf.
Ja, also nochmal zu den schwarzen Schafen. Es ist ja vielleicht eine Binsenwahrheit, wenn man sagt, die Qualitäten und auch die Probleme rechtsstaatlicher Institutionen hängen immer von den Menschen ab, die in ihnen verantwortlich tätig sind. Können Sie sich denn mit dem Bild des schwarzen Schafes anfreunden, also in dem Sinne, dass es sich dabei gewissermaßen um ein wenig aus der Art geschlagene Problemkollegen handelt, die mehr in der Öffentlichkeit wirksam werden? Oder sind es doch darüber hinausgehend verfestigte Strukturen, die als Problemstellungen für Demokratie und Rechtsstaat gelten müssen, wie es auf der Webseite von Christa heißt? Also, Wie halten Sie es mit der schwarzen Schaf-These?
Also wenn man unter einem schwarzen Schaf verstehen wollte, dass das ein Abweichler um jeden Preis sei, dann würde ich unsere Mitglieder da nicht so eingestuft sehen wollen. Ich sehe es halt eher so, dass wir nicht dem sogenannten Mainstream verhaftet sind. Also wir schwimmen nicht in der Masse mit. In jeder Institution sind Menschen, und wenn die Menschen eben nicht mehr resilient genug sind, dagegen von irgendwelchen Einflüssen gesteuert zu werden, dann wird es aus unserer Sicht eben schon problematisch, und dagegen wollen wir eigentlich ankämpfen. Und wenn wir in diesem Sinne schwarze Schafe sind, dann sei es darum. Aber ich meine schon, dass das alles sehr aufrecht und recht denkende Menschen sind, die das Recht im Sinne von Rechtens und Gerechtigkeit im Fokus haben. Das ist etwas, was leider Gottes in den letzten 5 Jahren in weiten Teilen der Gesellschaft ziemlich bis komplett erodiert ist, nämlich dieses Rechtsempfinden. Was ist eigentlich rechtens? Unter dem Titel auch eines Freiheitsbegriffes, den ich halt relativ weit fassen würde, und unter dem Titel insbesondere der Achtung der Menschenwürde als oberstes Prinzip unserer demokratischen Gesellschaft. Und das steht dann auch wirklich ganz zu oberst, dass wir versuchen, darauf hinzuwirken, dass eben den Leuten das Bewusstsein gestärkt wird für diesen obersten, höchsten Grundsatz eigentlich, dass die Menschenwürde als Prinzip zu achten ist und dass nur das eigentlich das Fundament eines funktionierenden demokratischen Rechtsstaats sein kann.
Mir lag natürlich nichts ferner, als die Juristen von Christa als schwarze Schafe zu bezeichnen. Der schwarze Schafgedanke geht eher dahin, bei mir zu sagen, ist das ein legitimer Erklärungs- und vielleicht auch Entschuldigungsansatz, wenn man die Ausreißerentscheidungen in den derzeitigen Rechtsstaaten Österreich, Schweiz und Deutschland anschaut. Sind da Strukturprobleme prägend oder sind es eben nur die schwarzen Schafe, diejenigen, die sich nicht in erster Linie als Diener gewissermaßen eines bürgerlichen Freiheitsraumes sehen, die unsere Probleme mit dem Rechtsstaat prägen oder verursachen?
Ich glaube nicht, dass es grundsätzlich Strukturprobleme sind, sondern ich glaube eher, dass es menschliche Probleme sind. Die schwarzen Schafe würde ich halt, wenn Sie dieses Verhalten in den Institutionen ansprechen, aber doch so weit relativieren, als die schwarzen Schafe ja meistens eigentlich Ausreißer sind, Außenseiter. Und ich mache in der Rechtsprechung eben vermehrt eher eine Konformität der überwiegenden Zahl von Richtern und Staatsanwälten aus, die vielleicht eben daher rührt, dass die Menschen in dieser Gesellschaft einem ungeheuren Konformitätsdruck ausgesetzt sind. Das ist einer übrigens der Aspekte, die unter psychologischen Gesichtspunkten beleuchtet werden sollen an diesem Symposium. Wir haben da einen Referenten, der zur Thematik spricht, normopathische Demokratie, zur Notwendigkeit einer innerseelischen Demokratie. Das ist Dr. Hans-Joachim Maas. Und wir sehen ja, dass dieses normopathische Denken, also dieses Streben nach Konformität unbedingt und schon fast pathologisch eben, unbedingt zu der richtigen Seite, zu der Mehrheit gehören zu wollen, dass das natürlich bei vielen Menschen das differenzierte Denken und das eigenständige Denken vollkommen ausschaltet. Und leider ist da nicht nur eine überwiegende Mehrzahl wohl unserer Bürgerinnen und Bürger betroffen, sondern halt auch natürlich die Richterinnen und Richter und die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, ebenso wie das, wir das bei den Ärzten auch gesehen haben.
Christa zeichnet sich ja neben der übrigens ganz vorzüglichen gutachterlichen Äußerungen auf der Website und auch Aufsätzen aus durch eine systematische und ganz grundlegende, systemische vielleicht auch Auseinandersetzung mit durchaus philosophischen Fragen, die insbesondere in der richterlichen Tätigkeit zumindest in den letzten Jahren weitgehend, so mein Eindruck, beiseite geschoben wurden. Fehlt es generell an einem geistigen Raum in der Justiz? Gibt es überhaupt eine systematische Auseinandersetzung mit dem Recht als solchen in der Justiz? Also jenseits der bloßen eher technischen Rechtsdurchsetzung?
Ich glaube eher nicht. Und ich glaube, das ist eben genau das Problem, dass wir unter diesem Konformitätsdruck eben auch eine Entwicklung haben, wo Richterinnen und Richter ihr eigenes Denken, das sich ausschließlich am Recht und am Rechtsgedanken, der Gerechtigkeit, des Augenmaßes, des Rechtsfriedens und all diesen hehren Dingen orientieren sollte, weitgehend entfremdet haben. Dazu werden wir übrigens auch einen interessanten Vortrag hören. Wie kann es denn sein, dass eigentlich die Personen, die in der Judikative, also eigentlich eine geistige Elite, sollte man meinen, derart sich in weiten Dingen auf Linie einschwören und damit leider Gottes da und dort auch zu einem verlängerten Arm der Exekutive der Politik wird. Sehr schön hat das Manfred Kölsch in zwei Beiträgen zu Gerichtsurteilen zum Digital Services Act DSA bei Christa auf unserer Webseite ausgeführt, wie er eben gezeigt hat, dass die Justiz hier gar nicht mehr wirklich sauber die Grundlagen erarbeitet. Und das sind auch in vielen anderen Entscheidungen, hat man das gesehen, dass die Grundlagen, auf der die Grundlagen zwar faktischer Natur, evidenzbasierter Natur, dass die gar nicht mehr erarbeitet, erfragt werden als Beweisgrundlage und als Ausgangslage für die rechtlichen Schlüsse, die dann daraus zu ziehen sind.
Wollen wir nochmal die anderen Vortragsthemen des anstehenden Symposiums anschauen? Sie haben schon erwähnt, den hätte ich eigentlich zum Schluss ein bisschen als Höhepunkt angedeutet, den nach meiner Einschätzung größten sozialpsychologischen Denker unserer Zeit, Dr. Hans-Joachim Marz, der mit seinem ja fast schon klassischen Ansatz der Normopathie die Tagung beendet. Am Anfang wird ein geradezu spektakulär großer Bogen eröffnet mit dem Thema epistemisches Unrecht von Narrativen, der Wahrheit und dem Recht. Da stockt einem der Atem.
Ja, das wird Professor Dr. Jörg Benedikt sein, der von der Universität Rostock zu uns kommt und der zu diesem Thema referiert. Epistemisches Unrecht würde ich so deuten wollen, dass das Unrecht ist, was eben sich dadurch auszeichnet, dass es Menschen mit gewissem Wissen davon abhält, dieses Wissen zu erwerben und weiterzugeben. Stichwort Ausgrenzung. Und Herr Kollege Benedikt hat einen wunderbaren Artikel geschrieben bei Cicero, veröffentlicht im Mai dieses Jahres, unter dem Titel »Warum Juristen bei der Aufarbeitung der Corona-Krise versagen«. Und er wird uns eben gerade zu der Frage, die ich zuletzt auch angeschnitten habe, sicher einiges sagen können. Wir haben ja gesehen, dass die Leute zum Teil schockartig erwacht sind und gesagt haben, was passiert da eigentlich? Und dann sind viele Verfahren angestrengt worden. Die sind meist zu Ungunsten dieser Personen ausgegangen. Denken Sie an Verfahren gegen die Maskentragpflicht und solche Sachen. Und dann hat aber in der Gesellschaft oder bei vielen Leuten eben schockartig auch die Erkenntnis eingesetzt, dass die Entscheidungsfindung von einer Vielzahl von Richtern dazu geführt hat, dass die offenbar Einflüssen ausgesetzt waren, eben unter diesem normopathischen Konformitätsdruck Einflüssen ausgesetzt war, die eigentlich mit der Rechtsfindung und den klassischen Handwerksinstrumenten, die zu einem juristischen Erkenntnis führen sollten, gar nichts mehr viel gemein haben, sondern die irgendwie halt politisch gesteuert oder zumindest motiviert waren. Und das ist eben schon ein Problem. Und Sie sehen auch, die Probleme hängen halt sehr stark miteinander zusammen.
Und sie sind in deutlich höherem Maße, als man denken wollte oder sollte, eben durchaus dem Bereich der psychologischen Beeinflussung unterzogen. Also ich habe in dem Höhepunkt der Corona-Zeit wirklich psychopathologische Erscheinungsformen bei Richtern erlebt, die von Ängsten getrieben waren, offenkundig nicht mehr in der Lage waren, das sozusagen psychologiefrei zu denken, was ihre Aufgabe war. Das ist sicher ein systematisches Problem, was ein bisschen gegen unsere schwarze Schafe-These spricht.
Ich weiß nicht, ob es ein systematisches Problem ist oder eben nicht, doch eher ein menschliches Problem, weil es ein Problem ist, das ja nicht nur Richter und Richterinnen erfasst, sondern es erfasst ja alle Menschen. Insofern, Richter sind halt auch Menschen wie du und ich. Und die werden natürlich von denselben Ängsten getrieben. Und natürlich habe ich diese Erscheinungsformen auch gesehen. Aber wir wissen beide sehr gut, wie man mit Ängsten umgehen kann, wie man Ängste psychologisch einsetzen kann, um bei den Menschen ein bestimmtes Verhalten zu erzeugen. Und ich meine schon, dass wir heute mit gutem Grund sagen können, dass Ängste ganz bewusst geschürt worden sind, um ein bestimmtes Verhalten zu erzeugen. Denken Sie an das Schockpapier des Bundesinnenministeriums vom Frühjahr 2020 und denken Sie an die Diskrepanz zwischen dem, was beim RKI bekannt war und bei dem, was die offiziell dann verkündet haben. Und das ist aber genau das Problem, was Sie ansprechen, dass man mit Angsterzeugung die Menschen erstmal in einen derartigen Schock versetzen kann, dass sie gar nicht mehr richtig denken können, ihr eigenständiges Denken und Handeln und Fühlen zurückstellen bzw. ausschalten. Und diese drei Momente, das eigenständige Denken, Fühlen, Handeln, die wären für mich halt ganz, ganz oben als Inbegriff der persönlichen Freiheit anzusiedeln.
So groß die Fragen sind, die auf den Symposien von Christa behandelt werden, so eindrucksvoll werden sie dort immer abgehandelt. Also ich kann wirklich nur dringend empfehlen, dort mal hinzufahren. Ich wünsche dem Netzwerk Christa alles Gute und vor allem eine volle Halle am Samstag, dem 29. November 2025 in Halle an der Saale. Ganz herzlichen Dank, lieber Herr Vollenweider.
Danke.
Hören Sie jetzt den Kommentar von Michael Moser.
Hausdurchsuchungen zwischen 21 und 6 Uhr sind nur bei Gefahr in Verzug erlaubt. Bei Professor Norbert Bolz in Berlin war die Polizei gnädig. Die Beamten klingelten erst um 9 Uhr. Ihm wird vorgeworfen, eine verbotene Parole aus der NS-Zeit in einem Tweet verwendet zu haben. Die Medien und ausnahmsweise auch Politiker aus dem linken Lager sind sich einig, dass hier eine ironisch zugespitzte Formulierung falsch verstanden wurde. Bei der 17-jährigen Nela Kruschinski wurde der Beschluss des Amtsgerichts vom Landgericht Arnsberg in einer Beschwerdeinstanz aufgehoben. Das Landgericht bewertete die Durchsuchung als rechtsstaatlich bedenklich. Das Mädchen war beschuldigt worden, an einer Graffiti-Sprayerei, rechtlich eine Sachbeschädigung, an einem Vereinsheim beteiligt gewesen zu sein. Ihr Verteidiger, Thomas Kuschati, immerhin ehemaliger Justizminister des Landes Nordrhein-Westfalen, sprach von einem Totalversagen der Staatsanwaltschaft. Ein prominenter Zeuge ist Dr. Markus Krall, dessen Wohnung in Frankfurt im Zuge der Ermittlungen gegen die Prinz-Reuß-Gruppe durchsucht wurde. Sie erinnern sich, von Rollator-Gang war die Rede. Markus Krall war nur Zeuge in diesem Kontext und er hatte vor dem Zugriff der Polizei am 7. Dezember 2022 mitgeteilt, wann er wieder zu Hause sein würde. Er war im Rechtssinne kooperativ. Seine Tochter und Enkeltochter mussten die Durchsuchung über sich ergehen lassen. Den Hausdurchsuchungen gemein ist das Gefühl bei den Betroffenen, dass ein gewaltsames Eindringen in den Kernbereich des Privatseins vorliegt. Nicht ohne Grund schützt Artikel 13 des Grundgesetzes die Unverletzlichkeit der Wohnung. Artikel 13 Absatz 2 Grundgesetz bindet die Durchsuchung an eine Entscheidung eines Richters und an die vom Gesetz vorgeschriebene Form. Ermittlungsmaßnahmen müssen, wie alle staatlichen Eingriffe in Rechtspositionen der Betroffenen, verhältnismäßig sein, also geeignet, erforderlich und angemessen. Geeignet ist die Durchsuchung, wenn sie nach kriminalistischer Erfahrung zur Auffindung von Beweismitteln oder der Ergreifung eines Beschuldigten taugt. Bei Beschuldigten genügt ein Anfangsverdacht. Bei Dritten, wie im Fall des Zeugen Markus Krall, braucht es eine konkrete Erfolgsaussicht zum Auffinden eines Beweismittels. Erforderlich ist die Durchsuchung, wenn keine milderen, gleich wirksamen Maßnahmen verfügbar sind. Man denke an die Beschuldigtenbefragung. Norbert Bolz hat die Urheberschaft des ihm vorgeworfenen Tweets nie bestritten. Diese Durchsuchung war meiner Meinung nach schon nicht erforderlich. Und die Durchsuchung muss angemessen sein, also im Verhältnis zur Schwere des vorgeworfenen Deliktes und einer zu erwartenden Sanktion stehen. Bei Bagatellstraftaten stellt sich die Frage umso mehr. Bei den schweren Grundrechtseingriffen wie einer Hausdurchsuchung stellt sich mir die Frage nach einem kaskadenartigen Versagen der Judikative, also der Richter, und der Exekutive, der Staatsanwälte und Polizeibeamten. Die Staatsanwaltschaften und Gerichte sind überlastet. Dennoch, ein Durchsuchungsbeschluss, der sich nur durch Textbausteine und pauschale Formulierungen mit der Frage der Verhältnismäßigkeit einer Hausdurchsuchung befasst, wird den Anforderungen, die der Rechtsstaat an die richterliche Prüfung stellt, nicht gerecht. Die Richter sind aufgefordert, mehr Sorgfalt auf die Prüfung, den Erlass und die Verwerfung von Anträgen der Staatsanwaltschaft auf Durchsuchungen zu verwenden. Nicht ohne Grund greift das Bundesverfassungsgericht immer wieder in die Rechtspraxis ein. Die Staatsanwaltschaften, weisungsgebundene Organe der Rechtspflege, haben von Gesetzes wegen sowohl belastende als auch entlastende Umstände zu ermitteln und bei ihren Ermittlungsmaßnahmen das Verfassungsprinzip der Verhältnismäßigkeit zu beachten. Schließlich die Polizeibeamten, die vor Ort die angeordneten Maßnahmen durchsetzen müssen. Sie stehen im Spannungsfeld von öffentlicher Wahrnehmung und rechtsstaatlicher Vollzugs- und Endkontrolle. Polizeibeamte sind als Beamte an Gesetz und Recht gebunden. Bei der Vollstreckung eines richterlichen Beschlusses haben sie eine subsidiäre Prüfungspflicht. Das bedeutet, sie prüfen nicht die vollständige inhaltliche Richtigkeit, aber sie müssen überprüfen, ob der Beschluss offenkundig rechtswidrig ist. Dazu gehört eine einzelfallbezogene Abwägung der Verhältnismäßigkeit. Wenn es uns im Rechtsstaat ernst ist mit grundlegenden Prinzipien wie Meinungsfreiheit und Verhältnismäßigkeit, dann müssen wir gegen ein systemisches Versagen anarbeiten. Das beginnt bei einer liberalen Gesetzgebung und Rechtsanwendung, die die bürgerlichen Freiheiten betont. Dieser Gesetzgeber und dieser Rechtsstaat haben sich vom Pfad der verfassungsgemäßen Tugend leider schon zu weit entfernt.
Das war für heute alles im Rechtsstaat im Kontrafunk. Ich hoffe, es war interessant für Sie. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und darf Ihnen noch verraten, dass sich nächste Woche nämlicher Michael Moser auf Sie freut. Auf Wiederhören, Ihr Tobias Galb.